Herzlich willkommen bei Locus, dem Podcast der Deutschen ILCO mit Rebecca Theiler und Martina Richter.
Hallo Rebecca.
Hallo Martina, wie geht's?
Ja, mir geht's so langsam etwas besser, aber es dauert eben alles. Aber wir sind ja heute zu Gast bei dir und zu Gast bei Frau Schmies in der Reha-Klinik Bad Oechsen.
Genau, ich bin ja nochmal, wie schon in den letzten Folgen angekündigt, in die Reha-Klinik gegangen wegen dem Lars-Syndrom. Das ist eine Folge von der Rektumkarzinom-Operation. Und ich habe mich schon ganz gut eingelebt und wir haben gedacht, wir nutzen die Zeit auch nochmal für einen Podcast. Herzlich willkommen, Frau Schmies.
Ja, herzlich willkommen und vielen Dank.
Können Sie sich vielleicht kurz vorstellen, was Sie hier in der Klinik Bad Oechsen so machen?
Mein Name ist, wie gesagt, Carmen Schmies. Ich arbeite seit 20 Jahren in der Klinik Bad Oechsen als Pflegedienstleiterin und als Qualitätsmanagementbeauftragte.
Mhm. Und was macht eine Qualitätsmanagementbeauftragte?
Die kümmert sich darum, dass die Klinik weiterhin zertifiziert sein kann. Es gibt eine gesetzliche Vorgabe, die besagt, dass Rehabilitationskliniken sich zertifizieren lassen müssen nach SGB 9. Dort ist das festgelegt und wir sind nach der DIN EN ISO 9001 und nach System QM Reha zertifiziert. Das ist eben ein Ausdruck dessen, dass wir die Erwartungen der Normen erfüllen und letztendlich qualitativ hochwertig arbeiten.
Und es ist noch was Besonderes hier in Bad Oechsen. Sie haben auch ein Zertifikat als selbsthilfefreundliche Reha-Klinik.
Jawohl, das haben wir auch. Und ich war letzte Woche, Anfang der Woche in Berlin beim Netzwerk für Selbsthilfefreundlichkeit. Und wir sind dort ausgezeichnet worden, weil wir das 5. Mal rezertifiziert wurden. Da sind wir auch stolz drauf.
Oh ja, herzlichen Glückwunsch.
Genau. Vielen Dank.
Ich glaube, da kann man auch stolz drauf sein. Gibt es überhaupt noch in Nordrhein-Westfalen oder ist das hier noch Nordrhein-Westfalen?
Ja.
Gibt es eigentlich da noch eine weitere selbsthilfefreundliche Reha-Klinik?
Also wir waren die erste gewesen. Es gibt wohl noch ein oder zwei, aber die noch nicht so lange am Start sind wie wir und die vielleicht auch nicht das Ganze so stringent nachverfolgen.
Hm. Also hier hat die ILCO schon seit vielen Jahren eine Kooperation, die auch wirklich lebt.
Schön, ja.
Und und das freut uns natürlich auch und hat auch Corona überdauert. Ich glaube, das war sogar so, dass während der Corona-Zeit ja kaum einer in die Reha-Klinik kam, aber unsere Marie-Louise durfte weiterhin hier ihre Vorträge halten.
Jawohl, wir haben da einen Weg gefunden, wie wir das machen konnten und wir arbeiten mit der ILCO schon sehr, sehr lange zusammen, also auch schon vor unserer Zertifizierung haben wir mit der ILCO zusammengearbeitet.
Ja, heute geht's ja um das Thema, warum soll ich überhaupt in die Reha gehen? Also das ist immer wieder eine Frage, die ich auch schon im Besuchsdienst manchmal habe, wo ich dann sage, Sie haben jetzt hier die Krebserkrankung und in Nordrhein-Westfalen haben wir ja die Besonderheit, dass es dann über die AGE finanziert wird auch. Und dann viele sagen mir, ach nee, das Reha brauche ich nicht.
Ja, das stimmt. Also ich bin ja jetzt hier gerade aktuell stationär in der Reha und ich habe auch lange überlegt, aber ich habe einfach gemerkt, ich habe noch nicht die Lebensqualität erreicht, die ich mir wünschen würde, besonders jetzt, weil ich ja keine Stoma-Trägerin mehr bin. Also wenn ich damals hier schon in meine erste Reha gegangen wäre, hätte ich sicherlich gute Hilfen auch für das Stoma bekommen. Aber auch jetzt nach der Rückverlagerung bekomme ich so Einheiten wie Beckenbodentraining oder Schließmuskeltraining. Ich mache ganz viel Sport und bekomme halt auch verschiedene medizinische Vorträge. Und was ich besonders toll finde, und ich glaube, das zeichnet auch die Klinik hier aus, ist dieses altersspezifische Konzept. Also man kann sich vorab dann entscheiden. Ich hätte noch in die Jugendreha gehen können vom Alter, aber ich habe mich jetzt mehr in der 32 plus gesehen, obwohl ich ja auch noch gar nicht 32 bin. Und da fühle ich mich jetzt ganz gut aufgehoben, weil wir auch alle immer zusammen am Tisch sitzen. Es gibt Aktivitäten im Freizeitbereich auch und das ist sehr gut, auch um Kontakte zu knüpfen.
Ja, das ist ja natürlich, glaube ich, auch ein großes Thema, das Alter, weil wir ja auch viele Darmkrebsbetroffene mittlerweile haben, die jünger sind.
Ja.
Und die dann sagen, ach, was soll ich in der Reha, wo alle 80 plus sind, ne?
Genau.
Das ist natürlich auch, können Sie da irgendwie was sagen?
Ja, also das sind ganz viele Aspekte, die Sie zum Teil auch schon angesprochen haben. Also es geht darum in der Rehabilitation um eine Steigerung der Lebensqualität, aber letztendlich auch um ganz viele andere Dinge, noch um Nachhaltigkeit. Was kann ich in den Alltag integrieren? Und vor allen Dingen auch um den Austausch mit anderen Betroffenen.
Ja.
Sie sind noch sehr jung, ja. Vielleicht kennen Sie gar niemanden, der in genau so einer Situation ist wie Sie. Und dieser Austausch unter Betroffenen, der ist so wertvoll,
ja.
Das können wir als Mitarbeiter so nicht leisten. Wir machen den professionellen Part, aber diesen Austausch untereinander, wo man von seinen Erfahrungen andere profitieren lassen kann, aber auch Dinge von anderen mitnimmt. Das ist eben das Besondere eben auch in der stationären Reha. Dieser enge Austausch, und dazu kommt eben dieses altersspezifische Konzept bei uns, was mehrere Möglichkeiten ja letztendlich hat und wo man eben auch in seinem Alterssegment die Möglichkeit zum Austausch hat. Aber das ist eben nur ein kleiner Part dessen, was Reha leisten kann.
Genau.
Das stimmt.
Ja.
Ja, aber das Schöne ist ja auch, man kann ja sogar als Mutter oder Vater, wenn man erkrankt ist, mit Kind hier eine Reha machen und in der Zeit werden die Kinder auch betreut und bekommen bestimmt auch Anwendungen in gewisser Art, ne?
Also da ist es so, dass das erkrankte Elternteil natürlich unser Patient ist. Es geht um eine vollwertige Rehabilitation für Mama oder Papa.
Mhm.
Und die Kinder kommen im Rahmen der Haushaltshilfe mit und bekommen hier eine Kinderbetreuung. Therapien im eigentlichen Sinne nicht, aber natürlich eine Unterstützung und Begleitung.
Mhm.
Manches Mal geht es eben um Fragen, Mama hat Krebs oder Papa hat Krebs.
Ja.
Dass Kinder da noch ganz viel Erklärungsbedarf haben und so auch Unterstützung brauchen.
Das, schön.
Ja.
Ja, das ist für mich auch interessant, weil ich tatsächlich Erzieherin im Kindergarten bin.
Mhm.
Also könnte ich in der Theorie auch so etwas machen. Aber bei uns gibt es natürlich nicht so eine Reha-Klinik in der Nähe.
Mhm.
Aber ich finde das auch eine interessante Arbeitsweise einfach aus meiner Brille.
Ja, und ich finde das auch sehr wichtig, weil Kinder haben ja schon ein Gespür dafür, aber sie können es nicht benennen und die Ängste sind ja auch da.
Auf jeden Fall. Und manches Mal wissen die Eltern auch gar nicht, wie sage ich es denn meinem Kind?
Mhm.
Wie gehe ich da vor? Und da gibt es eben hier auch Unterstützung und Begleitung.
Ja.
Ich denke mal, so dieser psychosoziale Aspekt ist natürlich auch sehr wichtig, aber gerade auch so, wenn man jetzt noch jünger ist und im Berufsleben steht und dann erkrankt der Papa oder die Mama, dann sind da ja auch ganz viele finanzielle Aspekte noch mit dabei, wenn dann ein Gehalt wegfällt und wie soll das weitergehen und natürlich auch die Ängste, ne? Was ist jetzt, wenn Mama oder Papa verstirbt? Dann ist das natürlich auch so, werden die dann hier auch nochmal begleitet und wird dann auch nochmal gesagt, was kann man machen, um wieder in den Beruf vielleicht reinzukommen?
Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, gerade für Patienten, die noch im erwerbstätigen Alter sind, die medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation.
Mhm.
Das ist praktisch ein Teil der gesamten Rehabilitationsmaßnahme, das wird abgekürzt MBOR. Und da geht es eben darum, jungen Menschen aufzuzeigen, wie kann ich wieder in meinen Beruf zurückgehen? Geht das überhaupt, dass ich in meinen Beruf zurückgehen kann? Oder welche Möglichkeiten gibt es sonst noch in den Beruf oder in einen Beruf wieder zurückzukehren? Und man darf ja nicht vergessen, gerade diese finanzielle Toxizität ist ja insbesondere gerade für junge Menschen, die an Krebs erkrankt sind, von einer ganz hohen Wichtigkeit, das zu klären, wie komme ich da raus?
Ja, das habe ich nämlich auch schon mal erlebt, dass Patienten auch so unter Druck geraten, dass die dann wegen irgendeiner Unterschrift, die sofort geleistet werden muss, um an Gelder zu kommen, auch direkt nach Hause wollten. Also hätten in dem Zweifel auch sogar die Reha dafür abgebrochen, weil die so eine existenzielle Angst davor hatten, was passiert, wenn ich jetzt eben heute nicht unterschreibe. Mhm. Und ja, also da ist das System, finde ich, noch sehr verworren. An welche Anträge muss man überhaupt denken? Und da finde ich es gut, dass es eben auch den Sozialdienst vor Ort gibt.
Ganz genau. Also gerade die Kolleginnen und Kollegen aus dem Sozialdienst, die beraten und begleiten dann natürlich, aber eben auch die Psychologen, die Psycho-Onkologen, die dann auch noch unterstützend da sind, neben allen anderen Therapien, um gerade diese Aspekte wirklich zu bearbeiten. Und das ist eben so eine Komplexität an Therapien, sowohl im körperlichen Bereich als auch im psychischen Bereich und im Sozialdienst. Diese Fülle, das schafft man zu Hause einfach nicht, zeitlich und auch organisatorisch das hinzubekommen. Und deswegen ist eine Rehabilitationsmaßnahme stationär oder eben auch ganztägig ambulant etwas sehr Förderndes für die eigene Gesundheit.
Man hat ja auch dann nach solchen Therapien gar nicht die Kraft, dann sich noch mit Behörden und sowas alles, man weiß es ja auch gar nicht, wen spreche ich da jetzt an oder sowas. Es ist ja, wir haben ja immer noch so viel Bürokratie und und vieles weiß man gar nicht, ne? Und das ist, also ich kann das ja wirklich nur jedem raten, auch wenn es möglich ist, eine stationäre Reha zu machen, um sich wirklich voll auf sich selbst zu konzentrieren und auch sich darüber klar zu werden, was kann ich in Zukunft noch machen oder was will ich überhaupt in Zukunft noch machen? Wie kann mein Leben jetzt danach aussehen?
Und wenn man eben auch nur ambulant hier ist, weil man am liebsten im eigenen Bett schlafen möchte, dann entgehen einem eben auch diese schönen Aktivitäten mit den anderen im gleichen Alter. Weil das ist ja gerade das, was auch nochmal Freude macht, dass man abends nochmal zusammen Karten spielt oder dass man nochmal einen Spaziergang macht oder zum Weihnachtsmarkt fährt, weil das ja auch gerade aktuell so ist. Und das entgeht einem dann so gesehen, weil man dann doch ja wieder in den Alltag jeden Abend zurückkehrt. Und ich weiß nicht, ob man sich dann wirklich völlig erholen kann.
Und was eben auch noch wirklich ein ganz wichtiger Aspekt ist, es gibt ja einmal die Anschlussheilbehandlung, AHB. Das ist ja relativ nah nach dem akuten Geschehen, nach der Operation oder Strahlentherapie und oder Chemotherapie. Man ist noch erschöpft, man ist noch geschwächt. Und in einer stationären Rehabilitation hat man eine Entbindung der häuslichen Pflichten.
Genau.
Man muss nicht einkaufen, man muss nicht kochen, man muss nicht putzen. Und das darf man nicht unterschätzen, wenn man frisch operiert oder vielleicht frisch nach der Chemotherapie oder während der Chemotherapie zu Hause ist. Dann ist das natürlich auch nochmal ein Rucksack, den man mit sich trägt.
Ja, so eine Chemotherapie ist ja auch kein Spaziergang, ne?
Nee, aber da bin ich ja, also da kann ich überhaupt nicht mitsprechen, aber ich habe jetzt viele hier getroffen und ja, die waren auch alle noch sehr jung, also weit unter 40 und waren aber vielleicht auch teilweise schon das zweite oder dritte Mal hier. Und auch das gibt es und ich glaube, deswegen kann man sich auch nochmal dafür stark machen, dass einfach die Vorsorge nochmal verändert wird, weil die Krebsarten jetzt einfach immer jünger werden.
Und du warst das erste Mal in der Reha, das war dann wahrscheinlich als Anschlussheilbehandlung nach deiner Operation?
Genau, da war ich in einer anderen Reha-Klinik und die kann ich jetzt nicht empfehlen, aber ich habe mich trotzdem gesundheitlich so weit stabilisieren können, dass ich wieder nach Hause gegangen bin. Aber ich war halt eben bei Weitem auch noch nicht so weit, um eigenständig mich zu versorgen. Ich habe dann 4 Monate lang das Glück gehabt, dass ich bei meinen Eltern untergebracht war. Das Glück haben ja viele alleinstehende Menschen eben nicht. Die haben auch vielleicht nicht die Freunde, die sie dann betreuen oder versorgen. Und da ist es halt dann auch nochmal wichtig, sich zu informieren, was gibt es für Ansprüche, die man nochmal geltend machen kann. Ob das die Haushaltshilfe ist oder Pflegestufe 1, dass man wenigstens von dem geringfügigen Betrag nochmal eine Putzhilfe finanzieren kann. Solche Dinge, auf die man einfach von sich aus auch gar nicht kommt.
Ganz genau, das sind eben auch dann ja diese Tipps, die man für zu Hause mitbekommt. Es geht ja bei der Reha eben natürlich gerade bei jungen Menschen oder die im erwerbsfähigen Alter sind eben auch eben um den Return to Work, denn man möchte ja sein Leben gut bestreiten können und auch in einer Form bestreiten können, dass man eine Lebensqualität im Endeffekt hat, und da gehört Gesundheit dazu, aber natürlich auch die entsprechenden finanziellen Mittel. Und wenn man wieder in seinen Beruf zurück kann, dann ist es, oder in einen Beruf zurück kann, dann hat das natürlich sehr viel damit zu tun für das eigene Selbstwertgefühl, aber letztendlich auch hinsichtlich der finanziellen Mittel, die einem dann zur Verfügung stehen. Und bei einer stationären Rehabilitationsmaßnahme geht es eben auch um die Nachhaltigkeit, um zu schauen, was lerne ich hier und was kann ich in meinen Alltag integrieren? Sicherlich schafft man nicht alles, was man hier machen konnte. Da fehlt einem einfach zu Hause die Zeit. Aber viele Dinge, die man dann doch in den Alltag integrieren kann, ob das jetzt Freizeitaktivitäten sind, ob das Sport ist, eine veränderte Ernährung, wie auch immer.
Ja, so neue Impulse einfach, die man hier dann bekommt.
Genau.
Und wenn man halt zu Hause so ein Couchmuffel ist, vielleicht bekommt man hier dann so den Einstieg in verschiedene Sportaktivitäten und sagt, ach, das mache ich zu Hause weiter.
Genau. Aber was ich vielleicht auch nochmal wichtig finde für alle, die noch keine Reha gemacht haben, jetzt überlegen, oh, darf ich überhaupt eine Reha machen? Bin ich krank genug? Das höre ich nämlich auch immer wieder, weil wenn man jetzt dann hier diese Austauschrunden hat, dann gibt es Menschen, die sagen, ach, wenn ich höre, was du hattest, dann ist das ja nichts, was ich da hatte. Dann fände ich es gleich nochmal wichtig zu sagen, wer hat Anspruch auf eine Reha und wie läuft das, wenn man sich auf den Weg machen möchte, einen Antrag zu stellen?
Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt einmal die Anschlussheilbehandlung, wie gesagt, in der Regel innerhalb von 4 Wochen nach Abschluss der akuten Therapie. Dazu ist halt Voraussetzung, dass man eine onkologische Erkrankung hat. Also das ist die Grundvoraussetzung, und dann wird der Antrag entweder direkt im Krankenhaus gestellt über den Sozialdienst oder aber dann über das sogenannte Büroverfahren bei den Leistungsträgern. Leistungsträger sind die Rentenversicherer und auch die gesetzlichen Krankenkassen, aber auch Beihilfestellen für verbeamtete Menschen. In Nordrhein-Westfalen gibt es ja die Besonderheit der Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung. Die gibt es eben nur in Nordrhein-Westfalen, die sich um sämtliche, onkologische Rehabilitationen kümmert. Also das ist ein relativ einfaches Antragsverfahren. Das kann aus dem Krankenhaus heraus geschehen oder aber eben auch von der Strahlenpraxis her oder von der onkologischen Praxis her. Okay. Da gibt es eben diese Befristung von 4 Wochen.
Ja.
Und dann gibt es noch die Heilverfahren oder Reha-Maßnahmen. Das sind dann Maßnahmen, die erfolgen, wenn diese AHB-Frist abgelaufen ist oder eben als Zweit- oder Drittmaßnahme. Da ist das Antragsverfahren etwas anders. Da müssen andere Anträge gestellt werden. Aber man kann sich auch auf den Homepages der Leistungsträger das relativ einfach runterladen.
Okay. Ja, deswegen habe ich auch schon Menschen getroffen, die hier das zweite Mal sind sozusagen, weil die dann einfach auch nochmal innerhalb des, wie war das denn nochmal, da gab es auch einen Vortrag, innerhalb des zweiten Jahres nach der Erkrankung kann man noch eine Reha machen. Ja. Ne?
Genau, also die Ersterkrankung muss praktisch 1 Jahr her sein und dann kann man wieder den Antrag stellen, dass man innerhalb der nächsten 2-Jahresfrist eine Maßnahme antreten kann. Und da geht es vor allen Dingen darum, Einschränkungen, die man immer noch hat, daran zu arbeiten oder auch den Behandlungserfolg zu sichern, um letztendlich auch die Lebensqualität, wie gesagt, zu steigern. Aber wenn es noch Erschöpfungszustände gibt oder wenn es gerade Einschränkungen in der Erwerbstätigkeit gibt, dass man dort eben einfach nochmal unterstützt, während der Reha auf diese Belange nochmal einzugehen. Das können ja mittlerweile ganz andere Belange sein.
Genau, ja.
Ja, du hast ja gesagt, nach deiner Stoma-Rückverlagerung hast du ja jetzt mit dem Lars-Syndrom zu kämpfen. Und da ist es ja dann auch wichtig, mal vielleicht hier einen Ansprechpartner zu haben, die Stoma-Therapeutin, die man ja in der Regel nach der Stoma-Rückverlagerung sonst nicht mehr zu fassen bekommt.
Genau, die haben zwar gesagt, die sind immer noch ansprechbar, aber ich finde es sehr schwer, immer bei dem örtlichen Krankenhaus nochmal Termine zu machen, weil das kann eine Wartezeit von 6 Monaten sein. Einfach weil man ja jetzt nicht mehr in absehbarer Zeit nochmal operiert wird, ist man jetzt sozusagen nicht ganz oben auf der Warteliste, weil die Behandlung ist ja erstmal formell abgeschlossen. Und man könnte sich dann natürlich nochmal an die proktologische Abteilung wenden, wenn man jetzt auch Lars-Syndrom hat. Aber auch da würde ich jetzt mal sagen, schätzungsweise bis zu 3 Monate. Und was macht man dann halt in der Zeit? Deswegen haben wir ja schon so viele Podcasts über das Thema gemacht, dass man sich einfach auch nochmal Schließmuskeltraining auch nochmal zu Hause über die Physiotherapie verschreiben lässt, dass man auf die Ernährung achtet. Und genau das kann man halt eben auch nochmal in der Reha sozusagen intensiver machen. Einfach weil man sich dann ja vor Ort wirklich nur mit sich selbst beschäftigt. Und dann merkt man auch schnell, wenn man so Kleinigkeiten nicht eingepackt hat, also so Sachen wie Handseife, die könnte man sich dann auch selber mitbringen, einfach, dass man sich auch nochmal mehr zu Hause fühlt. Ich habe mir zum Beispiel auch einfach mein eigenes Toilettenpapier gekauft, einfach weil ich sehr empfindlich bin und habe mir dann einfach das gekauft, was ich immer benutze und so. Ja, nach und nach kann man ja in seiner Freizeit dann einfach auch nochmal Sachen einfach erledigen, die man noch hat.
Sie machen ja auch Vorträge zu diesem Thema. Und wie ist denn da so die Resonanz?
Also ich mache Vorträge unter anderem eben auch Return to Work oder Rehabilitation, warum? Und ich merke halt immer wieder, wie viel Aufklärung da erforderlich ist. Weil eben das, was Sie schon eingangs gesagt haben, viele Patienten sagen, oh nee, ich war jetzt so lange im Krankenhaus und ich will einfach wieder nach Hause. Und warum soll ich denn jetzt noch zur Reha? Nee. Und ich merke immer wieder, wie häufig das so einen Aha-Effekt gibt bei Patienten, aber eben auch manches Mal, dass Patienten halt auch nicht so ganz gut beraten sind im Vorfeld. Warum soll ich zur Reha gehen?
Ja.
Es gibt tatsächlich Krankenhäuser, die sagen, ach, das brauchen sie nicht.
Ja.
Also das verstehe ich dann gar nicht.
Aber es gibt tatsächlich auch immer wieder Menschen, die machen das dann, weil denen das vom Arzt dringend geraten wurde und die können sich leider aber dann trotzdem nicht drauf einlassen. Die sind dann zwar da, die machen ihre Anwendungen, die gehen zum Essen und trotzdem fühlen die sich dann einfach nicht wohl und überlegen dann schon, ach, soll ich vielleicht schon mal gucken, ob ich nochmal abkürzen kann, die Reha-Zeit. Das gibt es auch immer wieder.
Und wichtig in diesem Zusammenhang ist eben darauf zu achten, es gibt ein Wunsch- und Wahlrecht, das gab es schon immer, aber das ist mit einer Änderung im SGB IX 2023 nochmal gestärkt worden. Das heißt, ich habe als Patient ein Anrecht darauf zu entscheiden, wo möchte ich denn hingehen. Natürlich in eine Reha-Klinik, die mein Krankheitsbild behandelt. Das ist Voraussetzung, das ist klar. Aber ich kann eben sagen, ich möchte in diese Klinik. Sicherlich muss man immer auf Wartezeiten achten und so weiter. Aber wie gesagt, dieses Recht gibt es. Und wenn ich in Flensburg wohne, kann ich letztendlich auch bis nach Garmisch-Partenkirchen fahren. Es gibt also auch keine räumliche Begrenzung mehr, was das anbelangt.
Ja. Ach so, das ist schon mal gut zu wissen. Also ich kann nur sagen, hier in dieser Reha, die Leute, die ich hier hingeschickt habe, die waren alle sehr zufrieden.
Ja, ich auch.
Ich hatte einmal eine Frau, die war durch einen Schlaganfall querschnittsgelähmt, also hatte eine einseitige Lähmung und war im Moment auf den Rollstuhl angewiesen und hatte aber auch noch einen Darmkrebs bekommen mit einer Stoma-Anlage. Und das ist alles so hintereinander passiert. Erst der Darmkrebs, dann kam das noch mit dem Schlaganfall. Und die habe ich besucht und die war so am Boden zerstört und hat gesagt, also ich will nicht auf einen Pflegedienst angewiesen sein. Ich möchte wieder versuchen, laufen zu lernen. Und was ihr ganz wichtig eben war, dass sie lernt, ihre Stoma-Versorgung selber zu machen. Ja. Und wir haben ja einen Podcast schon mal mit einer Blinden gemacht, die das ja auch gelernt hat, trotz Blindheit ihre Stoma-Versorgung selbst zu machen. Und diese Frau hat es hier in dieser Klinik gelernt, auch mit einem Arm ihre Stoma-Versorgung zu machen.
Wahnsinn, ja.
Und das ist ja auch ein Anliegen der Reha, Hilfe zur Selbsthilfe. Also so wenig wie möglich auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, weil das schafft einfach Unabhängigkeit, das schafft Lebensqualität. Und man spricht in der Rehabilitation immer von dem ICF. Das ist ein biosoziales Modell, psychobiosoziales Modell, wo man eben nicht nur die Krankheit betrachtet, sondern auch die Lebensumstände des Patienten. Hat er zu Hause Hilfe? Welche Einschränkungen hat er noch? Wie ist seine Biografie? Und aus dem ganzen Konstrukt letztendlich zu schauen, wie können wir das miteinander verknüpfen, dass so viel wie möglich Selbsthilfefähigkeit am Ende der Reha-Maßnahme für den Patienten gewonnen wird.
Ja, dann wünsche ich mir für die Zukunft schon mal, dass jeder Mann, den ich nämlich auch im Krankenhaus besucht habe, der gesagt hat, ja, Stoma-Versorgung ist jetzt die Sache meiner Frau, dass die alle in die Reha gehen und das dann auch alleine hinbekommen hinterher, weil die werden sich vor der Operation auch alleine den Hintern abgeputzt haben. Da bin ich mir völlig sicher.
Ja, und was man noch dazu sagen muss, also wenn man sich dann jetzt sofort in so eine Situation der Abhängigkeit begibt, dann wird es natürlich auch noch schwerer sein, selber einer Reha zuzustimmen. Weil dann kann man auch direkt zu Hause bleiben, wenn man das Gefühl hat, zu Hause bekomme ich alles, was ich brauche. Das sehe ich auch nochmal kritisch.
Das kann sein, ja.
Ja.
Und wenn du jetzt... was wünschst du dir jetzt von dieser Reha?
Also ich wünsche mir noch einfach weiter auch nochmal Input. Das habe ich aber, wenn ich so auf die jetzige Woche noch schaue. Und dann freue ich mich auch ein bisschen darauf, auch hier die Adventszeit zu verbringen. Die haben sehr viele schöne Angebote, was man auch machen könnte. Es gibt auch immer wieder Ausstellungen und auch Menschen, die zum Beispiel ihren selbstgemachten Schmuck verkaufen oder dergleichen. Das heißt, es ist eigentlich hier nie langweilig und wenn doch, dann gibt es ja sogar noch ein Smart-TV auf dem Zimmer. Also
okay.
Wir haben auch einen Raum, wo es irgendwie sämtliche 100 DVDs gibt, wo wir auch abends sitzen und wir haben gestern zusammen alle Deadpool geschaut im 32-Plus-Raum. Also es ist eigentlich nie langweilig.
Also du hast jetzt hier auch schon neue Kontakte geknüpft.
Auf jeden Fall.
Und das war jetzt auch nicht so schwer.
Nein,
oder so.
Also das ergibt sich sofort durch die Gespräche am Tisch.
Ja.
Und ansonsten kann man auch einfach immer irgendwie im Flur ins Gespräch kommen. Selbst wenn es nur darum geht, wo ist denn der Raum schon wieder? Weil hier alles sehr verwinkelt ist.
Okay, ja, das ist ja auch so, ne, dass die Leute dann vielleicht unsicher sind und sagen, da kenne ich ja keinen. Und,
ja.
Oder eben, was ich auch sehr oft höre, ach nee, da wird ja dann auch nur noch über Krankheit gesprochen und ich will jetzt eigentlich gar nichts mehr davon hören.
Ja.
Aber da sagst du, das ist ja auch gar nicht so, oder?
Nicht unbedingt, nee.
Nee, man muss ja auch nicht über Krankheit sprechen, man kann ja auch über Gesundheit sprechen.
Genau.
Also das ist das, was mir natürlich auch immer wieder mal begegnet, dass Menschen mir sagen, ach nee, ich möchte das nicht, das würde mich zu sehr stressen, wenn ich mit so vielen anderen Kranken zusammen bin. Und ich frage dann oft, ja, mit wem tauschen Sie sich aus? So, und dann ist oft mal so, ja. Dann tauscht man sich vielleicht mit dem Partner aus, der zu Hause ist, aber der kann halt auch nur bedingt helfen, auch wenn er das noch so gerne täte.
Ja.
Und so ist es einfach. Man hat auf die Fragen, die sich einem stellen und die sich manches Mal halt auch erst nach einer gewissen Zeit nach der Akutphase stellen, bekommt man Antworten. Und das
genau.
Weiß man häufig zu Anfang manches Mal gar nicht, welche Fragen sich ergeben können.
Genau.
Das kann einmal die Selbsthilfe sein. Da denkt man nicht dran, wenn einem gerade der Bauch aufgeschnitten wurde. Das kommt häufig später, aber ganz viele andere Dinge eben auch, die zu einer normalen Lebensführung gehören. Ob es die Ernährung ist, ob es vielleicht Schlafprobleme sind, ob es Sexualität ist, wie auch immer. Das traut man sich nicht gleich nach der OP alles anzusprechen. Das kommt häufig später und dann gibt es in der Reha professionelle Unterstützung.
Genau. Ja, und das ist ja auch wirklich ein großes Problem. Die Freunde und Bekannten, die sind ja auch damit überfordert. Die fragen zwar immer, ja, wie geht's dir? Aber letztendlich ist das eine Frage, wo man immer hofft, ja, der andere sagt, es geht mir gut. Ne?
Ja.
So, weil man kann es eben, wenn man es nicht selber erlebt hat, auch nicht nachvollziehen.
Nein, schon mal gar nicht, wenn wir jetzt wirklich von einer Krebserkrankung im Verdauungstrakt sprechen, weil genau das habe ich ja jetzt hier auch. Wir sind sehr in der geringeren Zahl hier unterwegs. Es sind halt sehr viele um mich herum am Tisch mit Brustkrebs zum Beispiel. Das ist hier sehr häufig ja auch altersbedingt. Die können das nicht nachvollziehen. Wieso kannst du denn nicht auf den Weihnachtsmarkt mitfahren, der jetzt nicht unbedingt direkt hier im Ort ist, sondern etwas weiter? Weil ich müsste dann das Abendessen halt ausfallen lassen, damit ich überhaupt da teilnehmen kann. Also das ist halt so jetzt mein Thema,
diese Einschränkung, die du immer noch hast, auch wegen dem Lars-Syndrom, und was das eigentlich für deinen Alltag bedeutet.
Obwohl ich in der Reha bin, mache ich mir da dennoch drüber Gedanken, weil ich muss es ja einplanen.
Ja.
Genau. Ja, vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir werden sicherlich noch mal irgendwann einen Podcast hier machen, hoffe ich doch, oder?
Ja,
also
bestimmt.
In der Zukunft.
Bestimmt. Und ja, und ich kann nur jeden dazu ermuntern, halt in die Reha zu gehen, weil es doch für jeden wirklich einen Mehrwert hat. Und ich glaube, es gibt niemanden, der dann sagt, da habe ich nicht doch das ein oder andere dazugelernt, was mir im Alltag vielleicht dann auch weiterhilft.
Ja.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch, dass ich berichten durfte und alles Gute.
Gleichfalls, danke. Tschüss.